Was ich sehr schätze bei der E.ON, wir haben wirklich Top-Level-Management-Attention auf das Thema AI. Unser Managing Director ist zugleich auch Chief Data und AI Officer und wir treiben das Thema sehr aktiv voran. Wir haben eine eigene AI-Strategie bei der E.ON entwickelt und pushen das Thema wirklich aktiv nach vorne.
ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community.
Servus und hallo. Hi und herzlich willkommen zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Heute sind wir hier mit Sebastian Schwarz, der Head of Data and AI, Products and Platforms von der E.ON. Bitte erzähl doch einfach mal ein bisschen was zu dir. Wer bist du? Was machst du?
Ja, servus. Erstmal danke für die Einladung. Freut mich hier zu sein. Schön in Frankfurt. Ich bin Sebastian. Ich bin 36 Jahre alt. Ich bin schon seit 7 Jahren in der E.ON-Gruppe. Und ja, seit September bin ich verantwortlich für alle Data- und AI-Plattformen innerhalb der E.ON-Gruppe, also für alle Gesellschaften. Und genau, vorher war die Aufteilung bei der E.ON so ein bisschen zweigeteilt, habe ich eigentlich zwei verschiedene Sachen gemacht, als wir angefangen haben. Da sprechen wir, glaube ich, nachher noch ein bisschen dazu, zur Evolution so ein bisschen, aber
genau,
als wir angefangen haben, war es so ein bisschen Data Lab, das war damals so, was man gemacht hat. Und später waren wir so Internal Tech Consulting und da habe ich ein größeres Team aufgebaut und gerade im Energy Retail Bereich dann Projekte umgesetzt mit unseren internen Kunden. Genau. Genauso privat eine Tochter. Ansonsten habe ich natürlich eine Management-Position jetzt, aber im Herzen bin ich immer noch Nerd, würde ich sagen. Habe auch noch einen Talk gegeben am größten Hacker-Kongress in Europa letzten Winter im Dezember.
Nice.
Da war auch AI-Bezug. Habe ich eine AI gebaut, die meinen World Record aus Need for Speed brechen soll. Und
das klingt cool.
Die Menschen sind immer noch besser, aber so eine halbe Sekunde bin ich noch weg mit Reinforcement Learning, aber es dauert nicht mehr lang.
Sehr cool. Ja, vielleicht können wir da auch nach dem Podcast nochmal ein bisschen mehr drüber sprechen.
Ja, gerne.
Klingt auf jeden Fall lustig. Heute ein bisschen mehr Fokus danach auf Data und AI bei E.ON, aber das klingt natürlich auch sehr spannend und eigentlich mal ganz coolen Hands-on-Beispielfall. Cool, dann mal unsere klassische Frage, wie Leonie immer sagt, die wichtigste Frage unseres Podcasts, was ist eigentlich deine Lieblingspizza?
Ja, das ist eine gute Frage und ich habe tatsächlich die Pizza genommen, die die meisten Deutschen gern mögen, Pizza Salami.
So. Ja, Klassiker.
Und Klassiker, Salsiccia Picante ist die Lieblingspizza.
Also doch gern ein bisschen schärfer.
Bisschen schärfer, ja. Bisschen schärfer. Ich habe mal eine Doku gesehen über die L'Osteria, das ist ja eine große Kette, die gibt es ja überall in Deutschland, meine ich. Salsiccia Picante ist mit die beliebteste Pizza.
Bei
also ist nicht ganz klar.
Kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
In der Doku haben sie gesagt, hat so ein Insider in Anführungsstrichen gesagt, 40% der Bestellungen ist Salsiccia Picante.
40%, nicht schlecht.
40%.
Ja. Ich muss mal eigentlich eine Statistik aufbauen mit den Pizzen, die wir hier so alle gehört haben von den Lieblingspizzen, noch nie gemacht. Vielleicht kriegen wir da auch 40% raus. Also bei uns ist es, glaube ich, recht divers eigentlich.
Ich habe mich ein bisschen vorbereitet und die anderen Podcasts gehört, habe ich gehört, Pizza mit Rucola ist irgendwie hoch im Kurs.
Parma Rucola ist recht häufig.
Parma Rucola,
Fall, ja.
Ja. Das habe ich tatsächlich noch nie probiert.
Also
Rucola schon natürlich, aber nicht diese Kombination.
Ja, doch. Kannst du mal machen.
Salsiccia Picante auf jeden Fall.
Ja. Ist auf jeden Fall auch immer eine gute Wahl.
Ist eine gute Wahl. Kann man nichts falsch machen. Weiß man, was man kriegt und schmeckt immer gut.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich bin auch manchmal so ein bisschen im Hin und Her überlegen, ob mal was Neues oder dann doch irgendwie dieses Klassische, was ich immer wähle. Irgendwie verfalle ich trotzdem immer wieder meinen Klassikern.
Ja.
Naja.
Zuletzt hatte ich eine Capricciosa. Aber es ist eher so die Ausnahme. Da hatte ich irgendwie Bock drauf. Ja.
Ja, manchmal muss man auch ein bisschen was anderes wechseln.
Ja.
Cool. Dann kommen wir jetzt mal zurück zu E.ON und zu dir und zu deinem Werdegang so ein bisschen.
Ja.
Wie bist du eigentlich zu E.ON gekommen? Was hast du davor gemacht und was hast du vielleicht auch mal studiert davor?
Ja, ganz gute Frage. Ich meine, was habe ich als Hintergrund? Ich habe VWL und Statistik studiert tatsächlich. Also ich habe im Bachelor VWL studiert und dann haben mir die ganzen quantitativen Themen viel Spaß gemacht. Also empirische Ökonomie, Statistik. Ich glaube, ich war einer der wenigen, der Statistik 3 und 4 im Nebenfach freiwillig belegt hat und habe dann halt gemerkt, also das taugt mir. Da habe ich auch, sag ich mal, so ein Competitive Edge gegenüber den Studienkollegen, den ganzen VWL, BWL-Kollegen, die wir damals hatten. Und dann habe ich mich einfach entschieden, okay, Master, ich wechsle Studienfach. Das ging ja dann auch mit Bachelor-Master-System, habe ich Studienfach gewechselt. Und ich war auch der Einzige, der das gemacht hat, aber ich habe dann Statistik im Master studiert. Und dann habe ich zu der Zeit schon bei der Telefonica gearbeitet. Also damals war AI und Machine Learning und so war noch weit weg. Ne? Das hat man so im Studium gemacht. AI hat noch keiner davon gesprochen. Also das muss man auch sagen. Wir haben eher quantitative Methoden natürlich gemacht und Prognosemodelle schon. Alles, was heute so auch der AI-Begriff umfasst, wenn man darüber redet. Und hatte eine super Werkstudentenstelle, muss ich sagen, bei der Telefonica damals. Mhm. Die haben mich dann direkt fest übernommen und habe damals so ein Analytics gemacht. Also Klassiker damals war so auf der SQL-Datenbank so Analysen fahren. Und das habe ich 4,5 Jahre gemacht, habe dann die Möglichkeit gehabt, bei der MAN Truck & Bus ein neues Team im Data- und AI-Bereich aufzubauen.
Cool.
Das dann 2 Jahre gemacht und die Herausforderung war halt, wir haben so ein neues agiles Team gemacht, ne? Und schön in der IT waren wir aufgehängt und haben das gemacht. Aber wenn man so über das Business nachdenkt bei der MAN, dann sind die halt wasserfallmäßig aufgestellt. Die definieren, wie viele Trucks wollen sie bauen Ende des Jahres, ne? Und dann wird es runterkaskadiert auf die Schraube. Ja. Da war es natürlich immer schon challenging, wenn wir dann sagen, wir machen agil und der Rest der Firma macht Wasserfall.
Das glaube ich.
Und ich glaube, wir haben coole Projekte gehabt, wir haben auch cool was geliefert. Aber ich hatte dann ein gutes Angebot von der E.ON. Alter Kollege von der Telefonica ist damals zu E.ON gegangen und hat mich dann angerufen und hat gesagt, hey Sebastian, wir haben ein geiles Angebot hier, hast du nicht Bock? Also die Situation war auch ganz lustig, so aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich stand gerade in der Autowerkstatt, Auto hatte gerade irgendwie jährlichen Service. Meine Tochter war gerade 3 Tage alt, ne? Und mein alter Vorgesetzter damals schreibt mir auf Twitter so, hey Sebastian, hast du nicht Bock, was Neues zu machen? Wir haben eine gute Stelle für dich bei der E.ON.
Damals noch Twitter.
Schaust dir mal an, hast du Bock, dich zu bewerben? Da habe ich gesagt, hey, passt gerade ganz gut, ne? Zurückgerufen. Dann bin ich am nächsten Tag nach München gefahren, also ich wohne bei Augsburg, bin nach München gefahren, habe mir angehört, was es für eine Stelle gibt, was es geht. Ja. Mhm. Bewerbungsgespräch geführt, alles sauber durchgezogen und dann waren wir uns relativ schnell einig und dann meinte er so, hey Sebastian, wann kannst du anfangen? Dann sag ich so, du, ich habe nachgeschaut, ich habe 6 Wochen zum Quartal Kündigungsfrist, also wenn ich morgen kündige, kann ich in 6 Wochen anfangen und wenn wir 2 Tage länger warten, dann muss ich leider 3 Monate warten und 6 Wochen und dann hat er mir ein Letter of Intent geschickt am selben Tag nach dem Gespräch oder 2, 3 Tage nach dem Gespräch und dann habe ich gekündigt und bin zur E.ON gekommen. So war die Story, wie ich zur E.ON gekommen bin, im Prinzip. Ja.
Also eigentlich wegen dem Kfz-Termin.
Wegen dem Kfz-Termin, wegen Twitter. Heute Ex, nee, genau. Nee, aber das war echt, ich habe mir das angeschaut und die E.ON war halt damals schon sehr advanced, muss man sagen. Also verglichen mit den anderen Teams, die ich gesehen habe, war die E.ON schon am weitesten. Ne? Und der Kollege Giorgio ist auch heute noch da, der hat mir so ein bisschen gezeigt, was sie gemacht haben. Und ich habe gedacht, hey, da muss ich hin, coole Firma. Auch cooler Purpose, muss ich sagen, also weil es ja nicht so, wir machen irgendwie Machine Learning Modelle, um unser Geschäft zu verbessern. Klar, machen wir auch, macht jeder, aber gerade die Energiewende, Sustainability, Klimawandel waren halt so große Themen, die mich angespornt haben, dann zu E.ON zu kommen.
Ja, mega nice. Klingt auf jeden Fall nach einem witzigen Zufall irgendwie, aber hat sich alles gut gefügt und heute sitzt du dann hier bei uns und kannst über E.ON und deine neue Stelle auch erzählen.
Genau, 7 Jahre bin ich schon da, ja, also hat alles gepasst damals. Ja.
Mega. Wenn wir jetzt gerade schon von E.ON sprechen, ich meine, den meisten ist E.ON wahrscheinlich generell ein Begriff, aber vielleicht kannst du generell nochmal ein bisschen E.ON erklären, was macht E.ON alles? Ist ja nicht nur unbedingt Energie.
Ja, also E.ON ist auf alle Fälle mal einer der führenden Energieanbieter in Europa oder vor allem auch in Deutschland. Ne? Und die E.ON hat so ein bisschen 2 große Bereiche, sage ich mal, in denen wir tätig sind. Das eine ist das Endkundengeschäft, nennen wir Customer Solutions. Also wenn du zum Beispiel einen Energievertrag mit der E.ON hast, dann hast du den mit der E.ON Energie Deutschland GmbH, also einer E.ON-Tochtergesellschaft. Und solche Gesellschaften gibt es in vielen europäischen Ländern, in Italien, in Schweden, in den Niederlanden, da heißt es Ascent. Also wir haben einmal dieses Endkundengeschäft, Customer Solutions und dann noch so größere, sag ich mal so Blockheizkraftwerke mit E.ON Infrastructure Solutions, wo halt Businesskunden quasi Kunden sind. Und dann haben wir noch das Netzgeschäft mit den Energienetzen, mit einer Bayernwerk zum Beispiel, mit einer Avacon, die auch zur E.ON Gruppe gehören. Also 2 große Bereiche, Energy Networks und Customer Solutions. Und so ein bisschen Zahlen zu geben, die E.ON Gruppe, also zum Beispiel die Data- und AI-Lösungen, die wir machen, machen wir für die ganze E.ON Gruppe. Mhm. Die ganze E.ON Gruppe mit allen ihren Tochtergesellschaften hat 77.000 Mitarbeiter insgesamt. Wir haben knapp 47 Millionen Endkunden, die angeschlossen sind und 1,6 Millionen Kilometer Kabel, Energienetze. Ja. Also um die Dimension klar zu machen. Das ist keine kleine Firma, das ist natürlich eine sehr große Firma.
Ja, das stimmt natürlich. 1,6 Millionen Kilometer Kabel. Darüber habe ich mir auch noch nie Gedanken gemacht, wie lang diese Kabel sind.
Ja.
Witzig. Cool. Du bist jetzt schon seit rund 10 Jahren generell im Data- und AI-Umfeld. Jetzt auch schon seit 7 Jahren bei der E.ON dann dort in dem Feld tätig. Ja. Welche Phasen hast du so miterlebt? Wie war das für dich?
Ja, das war ganz interessant, weil wir haben schon kurz darüber geredet. Ich habe Statistik studiert und VWL studiert. Und als ich damals angefangen habe, Statistik zu studieren, ne, 2011 rum, da hat keiner gewusst, dass...
Kurz vor der vom Weltuntergang
kurz,
2012.
Genau, kurz vor dem Weltuntergang 2012, ja. Da hat keiner über AI gesprochen oder über große Potenziale von AI. Large Language Modelle waren alles, das war alles Zukunftsmusik, ne? Das gab es alles nicht. Selbst Machine Learning war so, ja. Und als ich Statistik studiert habe, hat man gesagt, ja, Deep Learning und neuronale Netze ist überholt, macht mal was anderes heutzutage. Ne? Also das wusste keiner und ich habe es gemacht, weil ich so Bock drauf hatte, ne? Weil mir es immer Spaß gemacht hat, mit Wahrscheinlichkeiten zu rechnen, Modelle zu bauen und diesen Programmierpart dann auch noch zu haben, das Ganze zu implementieren. Mhm. Und ja, so die Phasen bei der Telefonica damals, als ich angefangen habe, war nicht nur bei der Telefonica so, sondern ganz generell so. Da gab es ein paar Firmen, die haben sich halt größere Analytics-Abteilungen geleistet, ne? Die Telefonica zum Beispiel, weil, ich meine, die haben ja mehr oder weniger kein physisches Produkt, ne? Die verkaufen SIM-Karten, ne? Und Mobilfunkverträge, ne? Und dann wird halt das Datenvolumen oder die Calls, die du machst, wird halt darüber abgewickelt. Aber die haben halt de facto kein physisches Produkt in dem Sinne, das sie selber herstellen. Ja. Und für die war schon immer wichtig, dass sie gut Analytics machen können und dass sie gut ihre Kunden steuern können und die Tarife gut ausspielen können. Das heißt, die hatten schon eine gute Analytics-Abteilung. Und das war so die erste Phase, wo ich reingekommen bin. Da hat man halt so klassische Analysen gemacht, ne? Also wie viel verbrauchen 4G-Kunden mit diesen Smartphones zum Beispiel? Sowas haben wir ausgewertet, ne? Also relativ einfache Analysen vom Konzept her. Mhm. Ne? Also war auch Fun Fact, damals, als ich angefangen habe bei der Telefonica, wurden die 4G-Netze gerade aufgebaut. Also ich habe dann als Werkstudent damals angefangen, das LTE-Reporting zu machen. Da hatten wir, glaube ich, 7 Kunden. Also ganz am Anfang.
Ganz andere Zahl heute.
Ganz andere Zahl heute, ja. Heute gibt es 5G und 4G hat fast jeder. Aber
3G
damals,
wird abgeschaltet?
Wurde 3G wird abgeschaltet oder wurde abgeschaltet, weiß ich gar nicht genau. Aber nicht mehr genau.
Oder Edge wurde abgeschaltet, glaube ich, auf jeden Fall.
Edge wurde, ja, ich weiß gar nicht genau. Aber 3G, die 3G-Netze wurden abgeschaltet sukzessive und wurde alles auf 4G migriert in den letzten Jahren, soweit ich weiß, ja. Aber das war so die erste Phase, ne? Also SQL-Analysen. Groß auf die Oracle-Datenbank damals gegangen bei der Telefonica, die gibt es bestimmt immer noch. Muss sagen, so rückwirkend betrachtet, eine der bestgepflegten Datenbanken, die ich je gesehen habe bei der Telefonica.
Nicht schlecht.
Also Kudos an alle, die noch bei der Telefonica sind, eine richtig gute Datenbank. Und dann kam so die zweite Phase, dann kam so Data Science auf. Ne? Also vorher war man so Analyst und dann war ich einer der ersten Data Scientists bei der Telefonica. Dann war das so hip, ne? Was ist ein Data Scientist? Ja, heute ist es ein etablierter Begriff und damals war es eher so, ist irgendwie so die Schnittmenge zwischen Statistiker, aber so ein Statistiker, der auch programmieren kann, ne? Und Modelle implementieren kann.
Ja.
Das kam dann auf und so ab 2015, 16, 17, 18 rum, da hat man dann so überall gesehen, dass die Leute so Data Labs aufbauen. Also die Technologie hat sich weiterentwickelt, die Leistung auf den Rechnern war da, die Daten waren zum ersten Mal verfügbar, Big Data war auch ein großes Thema damals, wer sich daran erinnern kann, so Hadoop-Cluster und so, war so die Zeit 2016, hat man das so aufgebaut, auch die Zeit, wo ich dann zu MAN gekommen bin und die Schnittmenge so die Zeit 2015, 16 rum, wo der Wechsel dann stattgefunden hat, von der Telefonica zu MAN. Da war Big Data so ein Support-Topic, ne? Und Data Science kam so auf und jeder hat so ein Data Lab gemacht, ne? VW hat so ein VW Data Lab gehabt, das gibt es glaube ich immer noch, bin mir nicht ganz sicher. Und jeder hat mal ausprobiert, okay, was kann ich mit meinen Daten machen? Was kann ich für Prognosemodelle machen? Kann ich Predictive Maintenance vielleicht machen? Kann ich irgendwie Prognosen machen? Was sind die besten Preise, die ich anbieten sollte? Aber alles so Bottom-up-Innovation. Ja, so spielerisch. Alles war so, das war so eher so Research-mäßig, so ein bisschen, okay, wir haben jetzt hier Daten, was machen wir damit? Ne? Wie können wir die Firma verbessern? War dann klassischerweise so Cost-Center, ne? Das hat halt Geld gekostet, hast so ein bisschen Applied Research gemacht und hast geschaut, dass du die ersten Ansätze so ein bisschen in die Firma treiben kannst und mal zeigst, was so der Mehrwert ist. Ne?
Ja.
Das war so die zweite Phase nach der Analytics-Phase und dann kam die dritte Phase, das war dann schon, da war ich dann schon bei der E.ON, würde ich sagen, da waren wir am Anfang auch noch so ein bisschen Data Lab und haben quasi diese Innovation gemacht, so ein bisschen Research gemacht, hatten super viele gute Leute, auch mit akademischem Background, viele mit PhD, viele mit Doktor und haben das in die Firma getrieben und dann sukzessive ist dann weitergegangen und gesagt, hey, du willst ja nicht nur irgendwie Innovation und Research machen, du musst ja auch den Wert heben, du musst es auch verankern in der Gesellschaft und du musst es auch in Produktion bringen. Und dann hat sich das Feld halt immer weiterentwickelt. Dann gab es halt sowas wie Machine Learning, Machine Learning Operations. Wie baust du den Stack auf, den Technologie-Stack? Wie kannst du die Modelle warten in der Produktion? Wie bringst du überhaupt in die Produktion und nicht nur irgendwie auf deinem lokalen Laptop? Und das war dann so die dritte Phase, sag ich mal, also das Ganze zu produktionalisieren. Ne? Mhm. Wurde immer noch stark aus diesem Data Lab rausgetrieben. Und dann würde ich sagen, die letzten 3 Jahre, auch bei der E.ON, war dann auch mehr der Ansatz, wo man gesagt hat, hey, jetzt müssen wir mal einen Hebel dahinter kriegen, müssen das gescheit monetarisiert kriegen. Hm. Bei uns intern war es dann so, das ist nicht in vielen Firmen so, soweit ich weiß, aber bei uns intern war es dann so, wir sind dann vom Cost Center zum Profit Center geworden, dann sukzessive hatten wir kein internes Budget mehr, sondern sukzessive hieß es dann, okay, ihr macht ja geile Sachen, die internen Klienten, also zum Beispiel bei mir die einzelnen Energy-Retail-Gesellschaften, wenn es den Wert bringt, den ihr versprecht, dann zahlen die sich ja auch gerne dafür, weil wenn die positiven ROI haben, dann könnt ihr das sicher auch verkaufen und dann hat sich's verwandelt in so eine interne Tech-Consulting, sagen wir mal.
Mhm.
Und dann war im Profit-Center und dann hatte ich meine eigene P&L und war dafür verantwortlich, quasi den Revenue wieder reinzuholen durch Kundenprojekte, die wir intern hatten mit unseren internen Klienten.
Ja, gerade auch durch die neue ganzen KI-Anwendungen, die jetzt entstehen, also generell durch Large Language Modelle oder auch andere Formen von KI, sind natürlich auch ganz neue Business-Anwendungen halt einfach entstanden, die sich jetzt ja, wie du gerade schön beschrieben hast, über die letzten Jahre einfach entwickelt haben.
Auf jeden Fall. Also die vierte Phase hat dann eigentlich angefangen mit dem Launch von ChatGPT und dem AI-Hype, sage ich mal, der uns viele Türen auch geöffnet hat.
Ne? Auf jeden Fall.
Auch wenn man so das Team anschaut, das ich damals hatte, zu dem Launch von ChatGPT, ne, waren wir so, haben wir so 8, 9 Leute im Team. Ne? Jetzt habe ich kürzlich das Team gewechselt, aber dann haben wir es aufgebaut auf über 30 Leute, Stand heute. Ne? Ja. Und alles profitabel, im Sinne von, wir kommen auf unsere Kosten intern.
Ne? Ja. Cool. Genau, jetzt hast du es auch schon so ein bisschen mehr in die Richtung angerissen. Wie geht ihr generell bei E.ON mit AI jetzt um? Was ist da euer Mehrwert? Wie entsteht das alles?
Ja, also wir haben, was ich sehr schätze bei der E.ON, wir haben wirklich Top-Level-Management-Attention auf das Thema AI. Mhm. Unser Managing Director ist zugleich auch Chief Data und AI Officer und wir treiben das Thema sehr aktiv voran. Wir haben eine eigene AI-Strategie bei der E.ON entwickelt und pushen das Thema wirklich aktiv nach vorne. Genau.
Cool, wenn ihr das so aktiv pusht, welche Anwendungen findet ihr dann im Bereich Data and AI für euch? Was ist da die Möglichkeiten der Anwendung?
Ja, genau, also das ist so die Kernfrage, wie definiert man jetzt AI? Also viele, wenn sie AI sagen, dann sprechen sie typischerweise von diesen Large Language Modellen. Das ist aber nur ein Aspekt, das bedienen wir natürlich auch. Da haben wir unsere eigene Gen AI Plattform zum Beispiel aufgebaut, die wir schon länger gelauncht haben, die wir auch für alle Mitarbeiter der E.ON gelauncht haben, die für alle verfügbar ist, wo wir halt die Large-Language-Modelle erstmal für jeden verfügbar gemacht haben, in einem sicheren Rahmen, ne, mit dem Betriebsrat abgestimmt und so, dass jeder das in seiner täglichen Arbeit nutzen kann. Haben wir verschiedene Offerings. Das eine nennen wir Ask Me Anything. Das ist, wenn man so will, sage ich mal, ein Drop-in-Replacement für ChatGPT, aber nicht limitiert auf die OpenAI-Modelle, sondern wir haben jetzt die 5 großen Modellfamilien angeschlossen.
Cool.
Und das kann jeder innerhalb der E.ON nutzen. Das war ein Projekt, das wir in meinem Team zusammen mit dem Plattformkollegen damals, wie ich es übernommen habe, vorangetrieben haben.
Ist es dann so, dass man die Modelle quasi einzeln aktiv ansteuern kann oder wird das so ein bisschen automatisch redirected, je nachdem, was der Nutzen oder was der Prompt jetzt quasi gerade ist?
Nee, man kann die Modelle explizit auswählen. Okay, cool. Also wenn man sagt, man möchte jetzt gerne Mistral nutzen, dann kann man das machen in Ask Me Anything.
Cool.
Der einzige Punkt ist, es gibt so eine kleine Weiche im Backend, wenn wir zu viel Traffic zum Beispiel auf einem Modell haben, wo wir nicht viel Kapazität drauf haben. Ja. Dann gibt es so eine Weiche, dann wird es umgeleitet, zum Beispiel auf GPT-3.5.
Okay.
So als Backup, aber sonst kann man das Modell explizit auswählen und sagen, hey, ich möchte jetzt mit Claude nutzen oder ich möchte Mistral nutzen oder ich möchte Gemini nutzen. Mhm. Der Default ist die GPT-Modellfamilie, die ist einfach am besten verfügbar.
Ja.
Und wir nutzen die Azure-Infrastruktur. Das ist halt einfach direkt verfügbar und hat die meiste Kapazität.
Ja, ja. Cool.
Genau, also das sind so die AI-Themen mit Large-Language-Modellen, die decken wir gut ab. Da gibt es natürlich auch Use-Cases, die sich jetzt weiterentwickeln. Zum Beispiel im Kundenservice haben wir Use-Cases, die wir da weiterentwickeln. Aber wir haben auch, sag ich mal, die klassischen Themen, die man jetzt auch AI nennt, im Machine-Learning-Bereich mit Prognosemodellen, wo wir halt Predictive Maintenance Solutions haben, zum Beispiel für die Blockheizkraftwerke oder wo wir im Netz starke Projekte haben Richtung, da gibt es ganz coole Projekte Richtung Ecological Corridor Management. Mhm. Da geht es im Prinzip darum, man hat diese Overhead-Stromtrassen und die Vegetation, die darf nicht reinwachsen, die Bäume und die Sträucher. Ja, und dann gibt es Kamerabildern von Helikoptern, von Drohnen, von LiDAR-Images. Und dann geht es halt darum, okay, wo schicke ich zum, also ein bisschen flapsig gesagt, wo schicke ich zuerst die Leute mit der Kettensäge hin? Ja, was priorisiere ich, wo schneide ich zuerst die Büsche und die Bäume zurück, dass ich halt die Netze schützen kann und dass die Netze Energie liefern können zum Beispiel.
Ja, cool.
Und da haben wir auch unterstützt mit Data Science und Methoden. Ja.
Mhm. Okay, das heißt, das fällt jetzt schon so ein bisschen in deinen Aufgabenbereich rein, in deinen Products and Platform Part?
Der erste Teil fällt da rein.
Genau, okay.
Also die Gen-AI-Plattform, die fällt auf jeden Fall in meinen Aufgabenbereich rein. Mhm. Die anderen Themen, die ich genannt habe, die waren eher Projekte. Das habe ich vor September gemacht für Energy Retail im Prinzip, wo wir halt gesagt haben, hey, Klient hat ein Problem, wir gehen ran. Ich habe Leute, die sich auskennen, wir können end-to-end die Lösung implementieren. Und jetzt auch so ein bisschen die Abgrenzung zum neuen Bereich, also der alte Bereich, der macht Projekte, den gibt es auch weiterhin, der wächst auch weiterhin. Wird auch weiterhin fortgeführt auf jeden Fall. Und im neuen Bereich, da kümmern wir uns jetzt halt um Plattformen und Produkte, wo wir halt sagen können, da können wir einen Mehrwert anbieten für die ganze Firma. Und es ist nicht nur ein Kunde, der das nutzen kann intern, sondern mehrere. Und da haben wir zum Beispiel die E.ON Gen AI Plattform gesehen, wo wir gesagt haben, wir möchten die Large Language Modelle jedem in der Firma zur Verfügung stellen. Und es geht ja auch relativ generisch, ne? Weil Text geht rein, Text geht raus, Domain ist relativ egal, ja. Funktioniert mit allen Domains gut. Dann haben wir gesagt, hey, wir brauchen nicht nur Projekte, sondern wir wollen auch Synergien heben und ja, Produkte und Plattformen anbieten innerhalb der E.ON. Für Entwickler, aber auch für Endanwender.
Mhm. Du hast jetzt auch gerade schon wieder Produkte und Plattformen genannt. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen den Unterschied zwischen den beiden einmal rausarbeiten.
Ja, also ich würde sagen, der Übergang da ist so ein bisschen fließend. Ne? Also wenn man jetzt die GenAI-Plattform anschaut, sage ich, ist eine Plattform, aber auf der Plattform haben wir halt zwei Produkte, zwei wesentliche Produkte. Das eine ist Ask Me Anything als Replacement für ChatGPT, sage ich mal. Und wir haben ein Produkt, das wir Chat with Your Data nennen, wo du deine eigenen Daten mitnehmen kannst, die mit einer Gruppe teilen kannst. Und dann kannst du so Information Discovery oder Content Generation machen auf der Plattform.
Cool.
Genau, weil der Unterbau der E.ON GenAI-Plattform ist zum Beispiel ein API-Backend, um diese verschiedenen Modelle, die wir haben, anzusprechen in der gleichen Art und Weise und generell auch Custom Solutions, sage ich mal. Also wenn jetzt ein Kunde sagt, hey, Ask Me Anything Chat, das reicht mir nicht für meinen Use Case, ich möchte gern was Geiles in meinem Audit-Bereich bauen zum Beispiel, dann können wir die Plattform-Komponenten nutzen, die wir haben und neue Produkte bauen oder neue Projekte darauf aufsetzen.
Also ich sage jetzt mal ganz flapsig, vielleicht auch, also quasi wie so eine Art Lego-Baukasten, was sozusagen die Plattform ist und dann die einzelnen Steinchen sind einfach die Produkte.
Richtig. Wir wollen einfach, dass neue AI-Produkte schneller starten können und dass wir die Grundlagen dafür haben.
Cool. Ja.
Dann gibt es natürlich so klassische Produkte oder klassische Plattformen, die wir anbieten und dann Rahmenverträge haben mit externen Vendoren, wie zum Beispiel Databricks, die wir halt auch zur Verfügung stellen. Ja, da haben wir dann so ein bisschen Value-Add-Services, wo wir sagen, Databricks kannst du auch selber auf der Azure hochfahren, wenn du Bock hast, aber was du bei uns halt noch bekommst, du bekommst Blueprints dafür, du bekommst Firewall-Freischaltungen. Im Corporate Environment musst du dich immer vielen Leuten abstimmen, du hast Architektur-Choices, die wir schon getroffen haben und du hast einfach einen Headstart mit den Produkten und Building-Blocks, die wir anbieten.
Ja, macht natürlich dann die gesamte Entwicklung einfach viel schneller.
Genau, das ist genau das Ziel.
Genau, du hast jetzt auch schon so ein bisschen wieder angerissen mit Governance und auch so, wenn man jetzt Corporate irgendwas einführen möchte, muss man natürlich auch gucken, dass es dann wieder mit den Gesetzgebern etc. pp. Übereinstimmt.
Ja.
Wie geht ihr da konkret mit Governance und Sicherheit jetzt um? Zum Beispiel auch irgendwie Halluzinationen, Datenschutz, Auditability?
Ja, genau, das ist ein gutes Thema. Wird eigentlich komplett abgedeckt von der AI-Strategie. Da gibt es verschiedene Workstreams. Da gibt es einen Technology und Platforms Workstream, aber da gibt es genauso einen Ethics und Legal Workstream.
Ja.
Und da sind wir echt in enger Abstimmung mit allen Governance Bodies, sage ich mal, innerhalb der E.ON, dass wir da Sachen für unsere internen Mitarbeiter anbieten, die compliant sind in jedem Sinne. Ne? Und die IT-Security natürlich abdecken, die den Datenschutz abdecken, die den AI-Act natürlich berücksichtigen.
Ja.
Und da gibt es ja auch schon Schritte, die schon implementiert sind und die jetzt weiter ausgerollt werden. Das haben wir alles im Rahmen dieser AI-Strategie einmal zentralisiert und gebündelt.
Genau, also quasi direkt wieder nahtlos verwoben mit quasi euren Compliance-Abteilungen, die dann on the fly so ein bisschen mit reingucken, was ihr da gerade macht, was eure Projekte angeht, ist das alles.
Genau, da gibt es viele Prozesse, die schon aufgesetzt sind, aber die sind auch integraler Bestandteil der AI-Strategie, dass wir das halt ganzheitlich betrachten und nicht nur sagen, hey, Large Language Modelle sind jetzt da, let's go, müssen wir machen, sondern wir haben da einen holistischen Blick drauf und betrachten alle Streams dabei.
Mhm, cool.
Genau, du hast auch das Thema Halluzinationen angesprochen und wie wir damit umgehen. Das ist natürlich ein Kernfeature von so Large Language Modellen, Halluzinationen. Da haben wir auch eng zusammengearbeitet mit den Mitbestimmungsgremien bei der E.ON und intern, wie wir das handhaben wollen. Aber unser Key-Leitspruch war immer, wir wollen jetzt die Technologie nicht verbieten, weil es zu Halluzinationen kommen soll. Das heißt, wenn du heute auf unsere GenAI-Plattform gehst, haben wir da auch ein großes Statement, wo nochmal da steht, kann zu Halluzinationen kommen, prüf dein Statement oder prüf deine Antworten einfach nochmal darauf. Ne? Das ist dann so ein bisschen in die Richtung Mitarbeiter gespielt, aber wir haben auch viele Trainings und interne Lernangebote zu dem AI-Thema, viele Knowledge Sessions gemacht, dass
und
die Leute auch
dafür einfach zu schaffen.
Genau sensibilisiert sind, wie kann man damit umgehen,
ja?
Und nicht alles einfach blind rausnimmt und weiter nutzt.
Ja, finde ich gut.
Aber im Kern würde ich auch sagen, das war ja früher auch nicht anders. Ne? Also früher, wenn man eine Google-Suche gemacht hat zum Beispiel, muss man auch mal double-checken, stimmt das denn? Ne? Kann theoretisch ja jeder alles schreiben im Online.
Ja, auch auf Wikipedia natürlich.
Auch auf Wikipedia natürlich. Ne? Ich glaube, die haben gute QR inzwischen auf Wikipedia.
Das stimmt.
Aber es kann ja auch überall passieren. Nicht nur bei Large Language Modellen. Da natürlich insbesondere, ist klar.
Ja. Cool. Kommen wir jetzt so ein bisschen zu einem anderen, sagen wir mal, karrierebezogenen Thema. Es geht so ein bisschen darum, du warst ja früher, bist quasi als Fachexperte von einem Statistikstudium eingestiegen, hast auch so ein bisschen, sagst du ja selber, auch immer noch so ein bisschen Nerd im Herzen.
Ja.
Bist quasi als Nerd-Fachexperte eingestiegen und mittlerweile aber auch in einer Führungsposition. Wie ist das für dich abgelaufen? Wie war das so?
Also für mich war es so eine Transition, für mich war es so ein Übergang. Ne? Also ich sage immer so scherzhaft, ne? Früher war ich jemand, dessen Name in so ein Excel eingetragen wurde, heute trage ich Namen selber in Excel ein, aber es war für mich so ein fließender Übergang. Also ich habe nie so den Anspruch gehabt, als ich mit dem Studium aufgehört habe, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte mal Manager werden, ne? Ich möchte mal irgendwie in Leitefunktion kommen. Das war eigentlich nie so mein Ansatz. So mein Ansatz damals bei der Telefonica war so ein bisschen, hey geil, also was ich hier mache, das mache ich sowieso gerne, ne? Programmieren und mich mit Statistik beschäftigen. Ist ja cool, dass mich noch jemand dafür bezahlt. Ne? Und dann habe ich gemerkt, hey, ich habe mich weiterentwickelt. Ich habe gute Projekte gehabt. Ich habe auch gute Führungskräfte gehabt, ganz am Anfang auf jeden Fall. Dann warst du halt Junior, ne? Dann warst du Specialist, dann warst du Senior. Und ich habe auf jedem Level halt versucht zu überzeugen. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Ne? Also ich habe es echt immer wahnsinnig gerne gemacht. Aber irgendwann war ich dann so an einem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich habe alles gesehen. Ne? Du kannst noch so gut sein als Senior Developer und du kannst 10-mal besser sein als die anderen, aber dein Tag hat trotzdem nur 24 Stunden. Ne? Und dein Arbeitstag hat trotzdem gesetzlich zumindest nur 8 Stunden. Ne? Und bist irgendwo limitiert. Dann habe ich mir gedacht, okay, der nächste logische Schritt für mich ist einfach in eine Führungsrolle zu gehen. Und es war gar nicht so, dass ich zu meinem Chef gesagt habe, ich möchte jetzt eine Führungsrolle haben, weil ich glaube, da habe ich mehr Impact. Das habe ich mir zwar gedacht, ne, aber meine damalige Führungskraft kam dann auf mich zu und hat gesagt, hey, wir schneiden hier ein bisschen neu, wir machen die Abteilung neu, hast du nicht Lust, ein Team zu übernehmen? Und dann habe ich so ein Team gehabt mit 5, 6 Leuten, die vorher meine Kollegen waren. Das waren dann auch so andere Herausforderungen, ne, wenn man so zum Kollegen, zum Chef wird. Ja. Aber das hat gut für mich funktioniert. Dann war ich Teamlead. Und der damalige Head of hat sich dann entschieden, die Firma zu wechseln. Dann war die Stelle da und dann habe ich mich in Position gebracht und dann war das halt so der nächste Schritt. Ne? Also es hat sich dann so natürlich entwickelt, sag ich mal. Ne? Also ich war erst Teamlead, hatte 5 Leute, dann war ich Head of, dann hatte ich 2 Teams unter mir und dann kam halt die Phase, die ich vorhin schon beschrieben habe, wo wir gesagt haben, ey, wir sehen starkes Wachstum, wir wachsen jetzt und bauen das Team auf. Und dann kamen andere Challenges dazu, ne? Weil irgendwann hatte ich 15 Leute, die direkt an mich reportet haben.
Ja.
Und da hat man schon viel zu tun. Ne?
Ja, da kommt also, von allen Ecken irgendwas auf.
Da kommt von allen Ecken. Irgendjemand hat immer ein Problem, ja, das man dann lösen muss. Ne? Und dann wird man auch schnell zum Bottleneck. Und da muss man aufpassen. Ne? Weil, ja klar, der Klassiker ist, man hat so operative Themen, so Urlaubsanträge. Ne? Und dann machen die Leute alle Projekte. Und wenn man Seniors hat, dann funktioniert das schon ganz gut. Dann kann man auch 15 Leute haben. Wenn die das selber vorantreiben, dann macht man nur ab und zu One-to-Ones und die laufen alleine. Aber gerade wenn es dann mal 2, 3, 4 Projekte gibt, wo es hakt und man rein muss, da kommt man schon in Schwitzen, sag ich mal. Ne?
Ja, das glaube ich gerne.
Ich hatte mal so eine Situation, da war ich in der Head-Off-Stelle schon, hatte irgendwie 15 Leute und da hatte ich 2 Wochen Urlaub. Ne? Und da habe ich gesagt, hier Person A, du machst mal den Teilbereich, ne? Und Person B, du kümmerst dich um den Teilbereich, während ich nicht da bin. Ne? Ja. Dann war ich 2 Wochen im Urlaub, habe nicht viel gehört, habe gedacht, ne, alles smooth, lief alles gut. Und dann kam ich wieder zurück. Und
die Bude
war
am Brennen.
Das haben die gut gemacht. Dann habe ich mit beiden so One-to-One gemacht und gesagt, hey, mach mal Übergabe, was war so los die letzten 2 Wochen? Und dann haben die gesagt, hey Sebastian, wir wussten gar nicht, was du alles machst. Ne? Also wir waren schon alleine am Limit und wir haben die Sachen zu zweit gemacht, die du alleine machst. Und sag mal mehr im Team, was du hier zu tun hast, das wird gar nicht den Leuten so klar. Ne? Also, aber dann bist du an so einer Position, wo du sagst, hey, ich habe 15 Leute, wahnsinnig viel zu tun und wir wachsen aber weiter. Und dann kam eigentlich die nächste interessante Phase, wo du dann gesagt hast, hey, das machst du nicht mehr direkt, du brauchst jetzt Teamleads. Und dann habe ich eine Führungsebene unter mir aufgebaut und 2 richtig gute Teamleads auch gefunden. Richtig stolz auf die beiden, was die geleistet haben und wie die Abteilung nochmal vorangebracht haben damals. Ja, und das war dann so die nächste Phase. Ne? Also erst war so der Fachexperte, dann bist du so der Teamlead geworden, dann Head-Off. Und dann hast du so Manager unter dir gehabt, die du selber eingestellt hast und eingelernt hast und hast die Strukturen hochgezogen. Das war super interessant, auch viel dabei gelernt. Ne?
Das glaube ich gerne. Waren jetzt dann zum Beispiel auch diese neuen Teamleads, die du dann eingestellt hast, auch noch ehemalige Kollegen von dir damals oder quasi neue Einsteiger?
Beides, sag ich mal. Also der eine Kollege, der damals gekommen ist, der war schon im Team. Den habe ich quasi zum Teamlead befördert. Und die andere Stelle, da hatten wir gerade keinen, der sich angeboten hat. Keinen, der jetzt ein guter Fit war. Und dann haben wir extern gesucht. Ja. Und dann habe ich jemanden extern eingestellt.
Perfekter fließender Übergang zu quasi Einstellungsgesprächen oder so. Wie gehst du damit um, wenn du jetzt jemanden neuen finden möchtest, einstellen möchtest für entweder vielleicht eine Teamlead-Position oder aber auch für jemand vom Team? Wen sucht ihr da auch oder wie geht ihr da vor?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe ja schon gesagt, wir hatten jetzt so 1, 2 Jahre und es geht auch weiter des großen Wachstums, wo wir wirklich viele Leute eingestellt haben. Und auch wenn ich mit meinen Peers so in anderen Firmen spreche, ist das echt eine Luxussituation, dass man Leute einstellen kann. Wir haben vorhin so ein bisschen über Cost Center und Profit Center gesprochen. Gerade wenn man Cost Center ist, muss man natürlich um jede Stelle kämpfen, ne, weil die kostet die Firma im Wesentlichen, also in Anführungsstrichen Geld. Wir waren am Profit Center und es hieß einfach, okay Sebastian, du kannst im Prinzip so viele Leute einstellen, wie du möchtest. am Ende müssen halt die Zahlen grün sein. Ne? Du musst Projekte für die Leute haben und die Utilization muss gut sein, also klassisches Consulting-Geschäft. Ne? Und da hatte ich halt viele Freiheiten und konnte mir halt mein Team selber gestalten. Also Grundsatz war immer, wir wollen end-to-end lieferfähig sein und wir wollen natürlich Leute haben, die wir in interne Projekte verstaffen können, dass sie nicht auf der Bank sitzen, ist klar. Und nachdem wir aber so viel Demand an Hiring haben, hatten wir dann auch die Gelegenheit, richtig gute Prozesse aufzusetzen dafür. Und das habe ich im Team bei mir etabliert, das habe ich bei meinen Teamleads etabliert. Und was wir im Prinzip machen, wir haben natürlich Interview-Leitfäden. Und der Prozess, den wir normalerweise fahren, ist, wir haben 2 oder 3 Interviews, die wir auch kurz nacheinander machen, also nicht so eine Woche das und dann 2 Wochen später das andere. Haben es teilweise geblockt gemacht an einem Tag, wo wir gesagt haben, hey, wir haben ein General-Interview. Das war typischerweise mit mir oder mit dem Teamlead später, also mit der Führungskraft, wo es darum ging, so ein bisschen Soft Skills abzuprüfen. Ne? Passt der ins Team? Warum will der zu E.ON kommen zum Beispiel? Wie sieht er seine Rolle? Ne? Passt das alles? Ist er reflektiert? Ne? Passen die Soft Skills, sage ich mal? Ja. Und dann haben wir ein 2. Interview gemacht, das wir immer Tech-Interview genannt haben, auch mit einer Aufgabenstellung, weil ich ja typischerweise technische Leute eingestellt habe, also Data Scientists und Data Engineers. Selbst bei den Teamleads hatten wir auch eine Aufgabenstellung, aber die war dann eher, wie skalierst du unser Business hier?
Ja. Ja?
Und da hatten wir dann so einen Pool an Kollegen, wo wir gesagt haben, hey, die sind Seniors, wir haben so einen Pool an Aufgaben gehabt und haben die dann immer ins Rennen geschickt, ins Interview und haben als 3. dann, haben wir noch eine Runde optional angeboten, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie wir es genannt haben, aber es war so ein bisschen die Runde, hey, du kannst nochmal mit 2 Kollegen dich austauschen bei der E.ON, die bei uns im Team sind, um so ein bisschen zu gucken, wie ist denn Arbeiten bei der E.ON und wie ist die Kantine so zum Beispiel, ne?
Cool.
Und wie sind die Standorte? Das haben die Leute auch immer ganz gern angenommen, aber dann hatten wir, im Idealfall hatten wir an einem Tag alle 3 Interviews nacheinander und die Kandidaten waren dann schon so, boah, hey, 3 Stunden Interview ist schon anstrengend, ne, und volle Konzentration. Aber das Schöne war, wir sind dann oft am Nachmittag zusammengekommen und konnten dann einfach schnelle Entscheidungen treffen.
Ja.
Also man musste nicht irgendwie ewig warten, sondern wir haben am Nachmittag dann uns intern die Karten gelegt, alle aus den Interviews kamen zusammen. Ich habe, by the way, auch nie jemand aus meinem Team overruled und habe gesagt, hey, der war im General-Interview super gut. Wenn die gesagt haben, Tech-Interview war nix, habe ich nicht gesagt, hey, den holen wir, sondern habe ich immer aufs Team gehört, weil wir auch den Anspruch haben, dass unser Standard halt gehalten wird, ne? Das war mir das Wichtigste. Wir stellen nicht nur Leute ein, um schnell irgendwie Demand irgendwie abzufrühstücken, den wir haben, sondern die Qualität muss passen, die Leute müssen ins Team passen und da habe ich auch keine Ausnahmen gemacht. Und wir sind aber auch schnell mit allen Leuten zusammengekommen am Freitag intern, haben uns dann ausgetauscht, wie fanden wir den oder die Kandidatin und haben dann eine Entscheidung getroffen, gehen wir damit weiter oder gehen wir damit nicht weiter. Aber oft am Freitag typischerweise habe ich dann Montag, Dienstag schon die Leute angerufen und habe gesagt, hey, wir haben uns entweder für dich entschieden oder wir haben uns dagegen entschieden.
Ich meine, das ist ja auch nicht nur für euch quasi praktisch, wenn ihr direkt das alles noch frisch auch im Kopf habt, was ihr gerade alles für Eindrücke bekommen habt, sondern auch natürlich dann auch irgendwo auch, sag ich mal, ein bisschen fairer vielleicht für die Bewerber einfach, dass dann, oder BewerberInnen, dass sie sich halt dann auch einfach schneller quasi Bescheid wissen, was abgeht und vielleicht auch einfach noch weiter umschauen können oder wissen, okay, cool, das hat geklappt, vielleicht ist es ja einfach genau das, was ich will.
Ja, absolut. Also wir haben auch viele Vorteile für uns gesehen, aber wir haben auch viele Vorteile für den Kandidaten und die Kandidatin gesehen. Ne? Also ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man so ein Vorstellungsgespräch hat und dann hört man so 2 Wochen nichts.
Ja.
Ne? Oder man hat, das habe ich auch schon gehört, man hat dann so 5 Runden und es streckt sich so über 2 Monate. Das ist natürlich auch
anstrengend.
Ne? Also dann, da finde ich unseren Prozess besser für uns und für die Kandidaten, für die Bewerber und Bewerberinnen.
Ja, glaube ich auf jeden Fall. Also jetzt auch, zwar habe ich da jetzt nicht die Erfahrung mit, aber rein so als Laie hört sich das auf jeden Fall nach einem plausiblen Weg an. Und ich finde es auch jetzt zum Beispiel gut, wenn du sagst, okay, ich bin zwar sozusagen hier oben derjenige, der da am Ende des Tages vielleicht die Entscheidung trifft, aber wenn jetzt hier mein Team sagt, hier ist nicht der Fit für uns, dann passt das halt einfach nicht ins Team.
Korrekt. Am Ende treffe ich als Führungskraft die Entscheidung, wen wir reinholen. Es gab auch Leute, die im Tech-Interview brilliert haben, wo ich aber gesagt habe, sehe ich nicht, ne? Passt nicht. Aber was ich nie gemacht habe, ist, wenn jemand gesagt hat, hey, die technischen Skills, die passen nicht, dann war es für mich ein No-Go, dann habe ich die Person nicht geholt.
Ja.
Ja, weil dann wird es schwierig, Dann kann man natürlich sagen, ja, ich glaube, die kann sich gut entwickeln, ne, und die Anlagen sind da, aber dann hast du auch immer so eine Diskussion im Team, ne, wo du sagst, hey, du lässt uns hier Tech-Interview machen und am Ende triffst du trotzdem die Entscheidung, hätten wir uns auch sparen können.
Ja,
ne?
Ja.
Das ist auch so ein Punkt. Ja.
Da fehlt dann irgendwie der Purpose für die Leute, die sich die Zeit dafür auch
nehmen. Genau. Ich habe gesagt, ihr macht das Tech-Interview, ne, und ihr macht das auch richtig gut, bitte, und nach den Standards, die wir haben. Aber dafür vertraue ich auch auf eure Meinung am Ende.
Ja, voll. Du hast auch gesagt, verschiedene Standorte zum Beispiel. Welche Standorte sind das denn in Deutschland?
Kommt drauf an, auf die Gesellschaft. Ne? Die E.ON ist groß. Jetzt, wenn ich von der E.ON Digital Technology GmbH spreche, also der IT- und Digital-Arm von der und Technology-Arm von der E.ON, wo ich angestellt bin, wo wir quasi IT-Lösungen und AI-Lösungen für die ganze Gruppe machen, digitale Lösungen für die ganze Gruppe machen. Dann haben wir eigentlich zwei Hauptstandorte, sage ich mal. Die Hauptstandorte sind Essen, wo die Zentrale auch ist, und München. Sind die beiden größten Standorte. Nachdem wir aber eine große Firma haben, wir haben auch Kollegen in Hamburg, da haben wir auch einen Standort. Wir haben Kollegen in Berlin, da haben wir einen Standort. Und wir haben noch mehrere kleinere Standorte. Ich habe zum Beispiel auch einen Kollegen, der ist in Regensburg.
Auch cool.
Da ist die Bayernwerk als Netzgesellschaft, aber da haben wir auch Büros zum Beispiel.
Ja, also schon auch ein bisschen breiter aufgestellt hier in Deutschland. Ja.
Genau, also wir sind breit aufgestellt in Deutschland und es hilft uns auch, ne? Also um wirklich die besten Talente zu finden, ja, die besten am Markt zu finden, weil wir einfach viele Locations anbieten können. Also du kannst fast überall in Deutschland bei uns wohnen und du hast einen Standort, den du gut erreichen kannst.
Ja, das ist schon auf jeden Fall ein großer Vorteil.
Wir haben auch einen Standort in Frankfurt, by the way.
Ja, cool.
Da haben wir nicht viele Leute, aber wir haben auch einen Standort in Frankfurt. Und das ist ein großer Vorteil für uns im Hiring, ne? Und unser Arbeitsmodus ist auch hybrid, ne? Wir arbeiten on-site zusammen, aber wir arbeiten auch viel remote zusammen. Geht auch gar nicht anders. Also mein Team ist auch verteilt zwischen den Standorten. Das heißt, dass ich mal einen Tag habe, wo ich sage, da habe ich nur Meetings in München zum Beispiel, ist ganz selten.
Ja. Ne?
Gerade zu Corona-Zeiten, klar, da haben wir alles remote gemacht, eine Zeit lang. Jetzt gibt es wieder Bestrebungen, auch wieder mehr ins Office zu gehen, weil du halt auch Vorteile hast, im Office zu arbeiten.
100%.
Ne? Personal Connection ist ganz anders. Schnell irgendwie, gerade wenn es irgendwo ruckelt, wenn man sich dann irgendwie zusammensetzt und dran arbeitet. Ich habe viele Hackathons gemacht früher. Ne? Wenn man da sieht, was man in 2 Tagen oder einem Tag erreichen kann, wenn man zusammensitzt, das funktioniert remote nicht so gut.
Ne? Ja, das stimmt.
Und ja, schrittweise geht es wieder zurück ins Büro. Wir haben immer noch eine super flexible Homeoffice-Regelung. Also man kann viele Tage im Homeoffice arbeiten, haben keine fixen Tage, die man ins Büro muss. Das Einzige, was ich dann im Team dieses Jahr eingeführt habe, wo ich gesagt habe, hey, wir machen unsere Team-Meetings, die wir einmal im Monat haben, die machen wir wieder on-site. Ja, und dann kommen die Leute an ihren Standort. Und dann haben wir gesagt, hey, unsere 3 Hauptstandorte im Team sind Berlin, Essen und München. Und dann haben wir halt so eine Videokonferenz, wo wir die 3 Räume zusammengeschaltet haben. Das war aber sehr, sehr positiv. Also da gab es den einen oder anderen, der gesagt hat, boah, ich habe schon weite Anreise und so zum Büro. Aber am Ende waren alle sehr, sehr happy damit. Weil man einfach wieder zusammengekommen ist. Ne? Und man ist nicht so ins Büro gegangen und hat dann gesehen, ja, ich bin im Büro und außerdem sind 4 andere da. Wo sind alle anderen 20 Leute?
Ja.
Im Homeoffice. Ja? Das hat viel fürs Team getan und das war sehr positiv.
Ja. Abseits der Sachen, die du jetzt schon genannt hast, warum ist E.ON noch für Data- und AI-Talente besonders spannend?
Es gibt so 2 Aspekte, die ich sehe bei der E.ON. Also A, auch verglichen mit anderen Firmen, möchte ich hier kein Eigenlob aussprechen, aber wir sind sehr state-of-the-art unterwegs im Data- und AI-Bereich. Also wir haben richtig gut Leute aufgebaut, richtig gute Leute da und wir haben richtig, richtig gute Projekte, die wir in den Ländergesellschaften machen können. Und bei uns musst du nicht erst irgendwie Daten schrubben, um dann irgendwie was aufbauen zu können, sondern du kannst loslegen und die Machine Learning und Data-Themen sind etabliert. Wir haben die Plattformen dafür, wir haben Akzeptanz im Business dafür und man kann richtig gute Themen hier bei der E.ON umsetzen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, warum auch viele Leute zu uns kommen, wir haben so einen Purpose mit Energiewende und Sustainability. Ne? Also die E.ON entwickelt sich ja im Netzbereich zu einer Gesellschaft, wo die erneuerbaren Energien natürlich stark vorangetrieben werden, die Netzanschlüsse der Photovoltaikanlagen zu bewältigen, die jetzt überall aufgebaut werden, Batteriespeicherkraftwerke, die jetzt neue dazukommen, auch der ganze Themenbereich Richtung E-Mobility. Also wenn man bei uns arbeitet, wenn man bei uns Data Science macht oder Data Engineering oder AI, whatever AI is, by the way, man arbeitet am richtigen Thema und man arbeitet dahingehend, dass man irgendwann klimaneutral ist, was die Energieerzeugung und was den Energieverbrauch in Deutschland angeht.
Ja, und ich sag mal, auf jetzt kurz-, mittel- und langfristige Sicht braucht man auch in Zukunft weiterhin Energie. Das heißt, so gesehen ist das auch, sag ich mal, ein sehr sicherer Arbeitgeber.
Das ganze Strombusiness und Energieversorgung, die E.ON hat ja selber keine Erzeugung mehr. Wir haben ja noch die Energienetze und wie gesagt die Kundenlösungen, ist ein sicheres Business.
Ja.
Jeder braucht es, jeder hat einen Energievertrag, jeder hat Strom zu Hause, werden wir auch weiterhin brauchen.
Auf jeden Fall.
Wenn man gerade wir haben vorher über AI gesprochen und die ganzen Modelle, die ganzen Rechenzentren, die brauchen wahnsinnig viel Strom und wahnsinnig viel Energie. Ne?
Ja. Da ist irgendwie so ein bisschen so ein Inception-Loop bei euch jetzt.
Ist so ein bisschen Inception-Loop, da wenn man auch ein bisschen drüber nachdenkt, aber Limiting Factor für neue Rechenzentren, für KI ist auch, wo kriege ich die Energie her?
Ja.
Und wo kann ich die am besten hinbauen, wo auch der Netzanschluss groß genug ist, sag ich mal.
Auf jeden Fall. Welche konkreten Rollen sucht ihr jetzt bei euch in den Teams? Welche typischen Positionen sind da offen?
Die klassischen Positionen, die wir immer suchen, sind Data Scientists und Data Engineers im AI-Bereich. Ne? Dann gibt es noch so ein paar Architektenrollen, die wir auch haben. Aber Data Scientists und Data Engineers suchen wir eigentlich durchgehend.
Ja. Also habt ihr gehört, wenn ihr als Data Scientist jetzt euch denkt nach dem Podcast, ey, okay, cool, die E.ON klingt auf jeden Fall spannend, nach einem sicheren Arbeitgeber mit vielen spannenden Projekten, wo man teilhaben kann, dann schaut einfach mal rein. Wo soll man sich am besten melden, wo soll man sich am besten bewerben?
Am besten auf E.ON.com gehen, Stellenbörse checken, da sind alle Ausschreibungen drin, die wir haben.
Genau, die Links oder den Link findet ihr natürlich auch direkt in den Shownotes bei uns unten in der Podcast-Beschreibung. Du bist jetzt seit mittlerweile über 7 Jahren oder seit 7 Jahren bei E.ON dabei. Was schätzt du am meisten, wie waren die 7 Jahre für dich?
Ich würde sagen, super lehrreich waren die 7 Jahre für mich. Ne? Also wir haben schon über meine Transition gesprochen, so vom Fachexperten zum Head-Off. Das hat alles bei der E.ON stattgefunden. Ja. Ne? Also bei der MAN hatte ich so eine Chief Data Scientist-Rolle im Prinzip. Also da war ich so ein bisschen der Primus unter Pares, ne? Aber auch noch sehr fachlich unterwegs. Also ich habe da eine wahnsinnige Entwicklung eigentlich durchgemacht bei der E.ON. Die verschiedenen Phasen hatte ich alle bei der E.ON. Ich wurde immer supported von meinen Führungskräften, muss ich auch sagen. Und klar, es war auch ein bisschen Glück dabei, sag ich mal, weil dass dieses AI-Thema so fliegt und dass es so viel größer wird, auch nochmal mit den Large-Language-Modellen, das wusste ich nicht 2018, als ich zu E.ON gekommen bin. Was ich aber sagen muss, die E.ON war immer vorne dabei. Schon als ich angefangen habe 2018 in dem Data Lab-Setup, waren wir State of the Art unterwegs und es hat sich auch immer so weiterentwickelt und wir hatten auch immer die Management-Attention und da auch den Support da, um die Themen voranzutreiben. Also das finde ich gut, wir haben den Management-Attention und der ganze Konzern hat sich in die Richtung umgebaut, dass man auch digital und AI wirklich als Key-Enabler sieht, um die Energiewende managen zu können. Und ansonsten hast du schon gesagt, E.ON ist ein super sicherer Arbeitgeber, super gute Arbeitsumgebungen, viele Büros, die wir haben. Auch so ein Side-Aspekt, wir haben auch richtig gute Hardware, also das hat man auch nicht überall. Also ich kann mich an Firmen erinnern, wo man dann irgendwie kommt und dann kriegt man so ein HP oder so ein Lenovo Windows Notebook und hat keine Adminrechte und kann erstmal nichts machen. So, ja. Ne? Bei der E.ON hatten wir schon seit 2018, aber auch schon jetzt etabliert, haben wir halt MacBooks, auf denen man als Entwickler richtig gut arbeiten kann, wo wir alle unsere Modelle laufen lassen können, wo wir alles machen können, wo du eine gescheite Konsole hast, um richtig gut arbeiten zu können. Das darf man auch nicht unterschätzen, so im Daily Business, das vergisst man relativ schnell. Ja. Ich glaube, viele Firmen haben da auch nachgezogen, weil sie gemerkt haben, hey, so auf so einer Linux-Maschine ist man teilweise schon beschränkt, da braucht man was Besseres, aber das ist auch so ein cooler Aspekt bei der E.ON.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Gibt es sonst noch weitere Perks quasi? Du hast vorhin mal Kantine in den Mund genommen, gibt es irgendwie in der Hinsicht noch weitere Perks, warum das jetzt besonders interessant sein könnte?
Am Ende kriegst du die Leute nicht über Perks oder den viel beschriebenen Obstkorb in der Kaffeeküche, den haben wir natürlich auch, ne? Aber am Ende kommen die Leute, gerade die bei uns arbeiten, die sind super motiviert und die wollen einfach geile Themen machen. Mhm. Die wollen geile AI-Themen machen und die wollen sich da weiterentwickeln und neue Sachen lernen. Und das ist auch der Key-Focus, den ich immer gesagt habe meinen Leuten, hey, wir wollen hier gute Projekte machen und wir wollen, dass ihr euch gut weiterentwickeln könnt. Das ist so der Hauptansporn für die Leute, deswegen habe ich den Fokus eher so darauf. Ansonsten gibt es bei der E.ON natürlich, wir haben viele Standorte, habe ich schon gesagt. Man kann quasi überall in Deutschland bei uns wohnen und bei uns arbeiten. Fast überall, sage ich mal. Die Kantinen sind gut an allen Standorten, kann ich auch sagen. Aber ansonsten hat man auch so ein paar andere Benefits. Also man kann Workation machen, bis zu einer gewissen Anzahl an Tagen im Jahr kann man vom Ausland aus arbeiten, wenn man das möchte. Man kann bei uns viel hybrid arbeiten und Homeoffice schätzen auch viele Leute jetzt. Man hat natürlich ein paar Mitarbeiter-Benefits, die klassischen, die man so kennt. Ja, das wären so die Hauptbenefits, die ich sagen würde. Aber ich glaube, der Key-Faktor ist einfach, bei uns hast du Purpose, wenn du im Data- und AI-Bereich arbeitest und wir haben geile Projekte.
Mhm. Sehr cool. Jetzt gehört also, schaut gerne bei E.ON vorbei, auch könnt euch wahrscheinlich direkt bei Sebastian melden, nehme ich an, wenn es direkt was ist.
Gerne.
Vorhin kam mir noch eine Frage auf, die ich mir dachte, wenn du sagst, du bist häufiger bei Hackathons gewesen früher, ist das vielleicht auch was, worüber du schon mal nachgedacht hast, jetzt in einem Einstellungsprozess oder vielleicht generell mal bei euch im Team irgendwie anzugehen?
Ich finde Hackathons eigentlich ganz cool, weil es so eine Challenge ist, ne? Du hast 24 Stunden Zeit und nach 24 Stunden musst du liefern. Ne? Und wenn du nichts lieferst in 24 Stunden, kannst du die beste Idee haben, kannst nicht gewinnen. Ja. Ne? Also du hast eine harte Deadline und du musst was liefern. Und ich habe viele Hackathons gemacht, so in so 2017, 18 rum, sage ich mal, als ich noch in der fachlichen Rolle war. Und das war immer so die Kernherausforderung und auch da zu sehen, wie die Leute rangehen. Also ich habe viele gesehen, die dann gesagt haben, boah, ich habe so Data- und AI-Hackathons gemacht, also bauen möglichst gutes Prognosemodell und mach eine Prognose auf Daten, wo wir die Antwort kennen und am Ende schaust du halt, ne? Wie gut es funktioniert. Ne? Und da haben wir auch, also von 4 Hackathons haben wir 3 gewonnen und einen sind wir 2. geworden.
knapp vorbei, aber trotzdem gut.
Genau, trotzdem gut. Also ich weiß auch, wovon ich rede da. Und ich habe viele Teams gesehen, die gesagt haben, boah, wir machen total State-of-the-Art-Modelle. Und weißt schon, die haben dann irgendwie von den 24 Stunden, die man hatte, haben die 20 Stunden gebraucht, um ihr Modell hinzustellen und ihr Prognosemodell irgendwie aufzubauen. Und nach 20 Stunden haben sie gemerkt, Mist, funktioniert ja gar nicht so gut. Mhm. Ja, dann hast du keine Chance mehr, irgendwas anderes zu machen, ne? Weil dann hast du noch 4 Stunden. Ja. Ja, 2 brauchst du für eine Präsentation und die anderen 2 kannst du noch irgendwas hinwursteln. Aber da kriegst du nichts mehr Gutes hin. Ne? Deswegen habe ich allen gesagt, wenn du so einen Hackathon machst, A, der erste Punkt ist, fang nicht sofort an, irgendwas zu implementieren, wo du denkst, das ist das Beste. Ne? Nimm dir eine Stunde Zeit mit deinem Team oder zwei Stunden und überleg dir mal, was könnte funktionieren. Und dann fängst du mal an, so ein Baseline zu bauen. Und dann siehst du schon, wo die Probleme sind. Wo sind überhaupt die Kern-Challenge bei diesem Problem, das du hast? Das ist nämlich auch nicht mal ganz klar. Ne? Ja. Und dann entwickelst du dich langsam nach vorne. Aber mach nicht so einen Ansatz, wo du 20 Stunden brauchst und dann erst siehst, ob es funktioniert oder nicht. Keine gute Idee. Also fang mit so einer Baseline ein, schau, wo die wirklichen Probleme sind und dann setz dich zusammen und schau, wie du die Haupthebel hast, um das Modell besser zu machen oder dein Problem besser zu lösen. Und wir haben es jetzt nicht im Einstellungsprozess genutzt. Da haben wir eher so, das sind auch mit die Herausforderungen jetzt mit Claude Code und mit ChatGPT. Ne? Wie willst du überwachen, dass das jemand wirklich selber gemacht hat? Also haben wir drüber nachgedacht. Mhm. Wir haben ab und zu Aufgaben vergeben, aber da haben wir typischerweise keinen Hackathon gemacht oder keine Aufgabe als Hausaufgabe mitgegeben, sondern wir haben typischerweise dann eher so gemacht, hey, überleg dir, du musst so und so ein Modell bauen, wie würdest du vorgehen, um zu gucken, ne? Wie geht die Person vor? Was wir aber schon gemacht haben, ist, dass wir auf bestimmte Messen gehen, zum Beispiel auf die We Are Developers Messe, dass wir auch interne Hackathons machen und dass wir durchaus auch da mal gucken. Wir haben eine Kooperation, vielleicht in die Richtung gedacht, wir haben auch eine Kooperation mit der TU München am Start, wo wir so ein Seminar unterstützen, wo die Studierenden dann Praxisprojekte machen. Und das ist kein Hackathon, aber da ist im Prinzip so, da gehen wir rein und sagen, wir haben eine Challenge von der E.ON, bringen dann irgendwie anonymisierte Daten mit oder Open-Source-Daten, die wir haben und sagen, das ist auch wirklich ein Problem, das wir haben. Mhm. Wir haben es jetzt schon 7 Semester gemacht, immer sehr erfolgreich und sagen, das ist wirklich ein Problem, das wir haben. So sehen die Daten aus, so ist die Fragestellung und ihr habt jetzt nicht 24 Stunden Zeit, aber ihr habt euer Semester Zeit. Liefert uns eine Antwort darauf und arbeitet es und da kamen richtig gute Ergebnisse raus. Ne? Mhm. Und da hat sich auch die ein oder andere Bewerbung bei uns ergeben, wo wir gesagt haben, hey, die haben einen guten Ansatz. Ne?
Sehr cool.
Und solche Leute können wir bei uns gebrauchen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, ihr wart auch schon mal, wenn ich mich nicht alles täusche, 2022 bei uns in München bei der ITCS dabei.
Ja, waren wir. Ja.
Genau. Also auch da, vielleicht seid ihr auch zukünftig mal wieder dabei, wäre auf jeden Fall cool. Und auch was du gerade angesprochen hast, dazu haben wir jetzt, glaube ich, auch recht neu ein Produkt Xeem, was quasi auch so Online-Challenges quasi anbietet für zum Beispiel jetzt auch als euch. Ich weiß nicht, ob ihr Kunde mal wart, aber Aldi hatte da zum Beispiel mal ein Erfolgsprojekt, ähnlich wie du das gerade eigentlich beschrieben hast, wo man dann halt aus so Hands-on-Projekten, wo man irgendeine Aufgabe stellt, wo dann halt verschiedene Leute sich drauf bewerben und irgendwelche Lösungen versuchen zu erarbeiten. Und da haben die dann auch irgendwie zwei coole Köpfe rausgezogen, die sie dann eingestellt haben.
Ja. Also. Sowas lohnt sich, ne? Also ich sag's doch immer, wir haben viele Leute auch eingestellt, die Empfehlungen waren, ne? Also alte Kollegen oder Leute, die man mal kannte, weil ich sag, wenn du mal mit jemandem wirklich zusammengearbeitet hast und siehst, wie die Person arbeitet und was da rausgekommen ist, da hast du schon ein 1000-mal besseres Bild, als wenn ich 2 Stunden mit jemandem spreche.
Auf jeden Fall.
Also da haben wir immer drauf gesetzt, ja, und das hat für uns sehr gut funktioniert.
Sehr spannend. Cool. Ich danke dir schon mal für diesen Podcast hier mit dir, über die vielen Einblicke von E.ON, was du so machst, wie deine Karriere sich entwickelt hat, war auf jeden Fall sehr spannend. Wir kommen jetzt zum Abschluss nochmal so ein bisschen zu einem, sag ich mal, persönlicheren Part. Hast du irgendwelche Lieblingspodcasts? Bist du jemand, der Podcasts gerne hört? Wenn nicht, kein Problem.
Ich muss sagen, ich bin kein Podcast-Guy. Ne? Also wenn ich jetzt mal mit meinem Chef spreche, dann sagt er, ja, ich höre den hier über Immobilienentwicklung, ich höre den hier über Business, über KI, über diese Geschichten.
Ja.
Da kann ich nicht so gut mitreden. Ne? Ich höre einen Podcast, den höre ich regelmäßig, aber eher so freizeitmäßig. Das ist Fest und Flauschig.
Mhm. Ich glaube, ich schon mal gehört. Ich kann mich nicht
gerade mit Jan Böhmermann und Olli Schulz.
Ah, ne?
Das ist einer der meistgehörten Podcasts in Deutschland oder sogar der meistgehörte Podcast. Den höre ich aber typischerweise dann so auf längeren Autofahrten. Ne? Mhm. Also wenn ich ein bisschen Unterhaltung brauche, dann höre ich mir den Podcast an. Ansonsten bin ich eher so der Typ, ich schaue mir wahnsinnig viele Dokus an.
Okay, ne? Ja.
Also mein Guilty Pleasure ist, eine Doku auf YouTube anschauen. Ich glaube, es gibt keine Spiegel-TV-Doku der letzten 3 Jahre, die ich nicht gesehen habe. Oder so der Klassiker, den ich dann anschaue, ist irgendwie so 24 Stunden mit dem Hausmeister durch Berlin. Das ist eher so die Themen, die ich mir so anschaue. Ne? Und die zum Zeitgeschehen im Wesentlichen.
Ja, cool. Gibt es da außer das Hausmeisterbad noch irgendwie eine andere Doku-Sache, die dich besonders interessiert, ein Doku-Thema?
Mich interessiert eigentlich viel, muss ich sagen. Ich habe schon mal überlegt, ich habe tatsächlich mal überlegt, auf LinkedIn so ein bisschen so eine Section zu machen, so Empfehlungen für, weil viele empfehlen so Podcasts oder Bücher, ja,
ja.
Auch gute Themen. Aber ich habe gesagt, lass mal YouTube-Kanäle empfehlen, weil da gibt es auch richtig gute Doku-Kanäle.
Das stimmt.
Aber Sachen, die ich empfehlen kann, ist halt Fern zum Beispiel kann ich empfehlen. Athletic Interest, die schauen sich immer so ein bisschen Business-Entwicklung im Sport an. Den finde ich wahnsinnig gut gemacht. Simplicissimus auf Deutsch. Sehr zu empfehlen.
Vox auch da so ein bisschen der
Vox auch zu empfehlen. Englische, Veritasium,
ja,
auch super
auch
beliebt.
Sehr gut.
Ja, so in die Richtung. Sowas schaue ich gerne an.
Ja, ja, cool. Da habt ihr auf jeden Fall auch nochmal ein paar coole Empfehlungen bekommen für vielleicht diverse YouTube-Channels, wo man auch was lernt und was Spannendes irgendwie mitbekommt.
Ja.
Sehr cool, danke. Hast du noch irgendwas, was du den HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, gerade auf der Herfahrt. Was kann ich noch mitgeben? Wir haben mal viel so über Karriere geredet und Karriereplanung und wie man vorankommt. Also ich habe ja schon gesagt, ich habe meine Karriere jetzt nicht direkt geplant und habe gesagt, hey, in 5 Jahren möchte ich da sein. Fand ich immer schwierig, weil zum Beispiel vor 5 Jahren wusste ich nicht, dass AI kommt, ne?
Ja, ich glaube, keiner konnte das so gut vorhersehen, dass das so groß wird.
Nee, wenn man das könnte, dann, glaube ich, braucht man sich um seine Finanzen keine Sorgen mehr machen. Aber was ich immer empfehlen würde, ist, gerade wenn man irgendwie Berufseinsteiger ist oder wenn man sich überlegt, was möchte man machen, ich empfehle den Leuten immer, mach nicht das, wo du denkst, da kann man jetzt möglichst viel Geld verdienen. Mach das, wo du sagst, ey, da habe ich Bock drauf. Und mach das, wo du auch glaubst, dass du besser bist als die anderen. Mhm. Weil ich glaube, dann gibt es viele Felder, wo du Karriere machen kannst. Und dann musst du sagen, ich gehe jetzt nicht in Blockchain oder KI oder irgendwas rein, sondern ich mache einfach das, was ich gut kann, wo ich mir vorstellen kann, das könnte ich auch irgendwie 40 Jahre lang machen. Mhm. Und da habe ich Spaß dran. Und der zweite Faktor ist, da bin ich auch besser als andere. Weil sonst wird es schwierig. Ne? Also wenn die Leute immer sagen, mach das, wo dein Herz irgendwie drin hängt, dann denke ich mir so, ja, also wenn mein Herz aber im Fußballspielen ist und ich aber ein schlechter Kreisliga-Fußballspieler bin, wird es halt schwierig, damit Geld zu verdienen zum Beispiel.
Dann vielleicht zum DFB.
Ja, dann vielleicht zum DFB, ne? Aber muss man sich auch überlegen, aber das ist schwierig. Ne? Also muss auch was sein, wo man sagt, da habe ich Bock drauf und das kann ich aber auch wirklich gut. Bei mir war es halt so Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung, wo ich halt im Studium gemerkt habe, hey, das macht mir Spaß. Und von den ganzen BWL- und VWL-Studenten am Anfang macht den allerwenigsten Spaß. Und die allerwenigsten sind auch irgendwie gut da drin. Das ist also wirklich ein Fach, wo viele Leute im VWL-Studium, musste man Statistik 2 belegen in München. Das macht man halt so im 4. oder 5. Semester dann.
Weil man es muss.
Weil man es muss, ja. Es ist halt Pflicht, ne. Aber es ist schwierig für viele Leute. Und du kannst es zwar beliebig oft wiederholen, aber irgendwann geht ja die Regelstudienzeit aus und die Extrasemester, die du machen kannst. Und für einige war das so die Endstation dann, weil sie Statistik nicht geschafft haben. Und ich habe halt gemerkt, gut, ich habe eine 1-0 geschrieben, für mich war es irgendwie kein Problem. Ich habe Statistik 3 und 4 im Nebenfach genommen und dann wusste ich halt, was ich mache. Ne? Ja. Meine Eltern haben mir gefragt, ja, was willst du denn mit Statistik machen? Was macht man denn da überhaupt? Ne? Also ich komme so aus einer, ja, wie soll ich sagen, aus einer Familie, wo es wenig Akademiker geht. Eigentlich nur meine Tante. Ne? Und also so gut wie niemand Abitur gemacht, niemand studiert und dann, die konnten halt damit nichts anfangen. Ich habe gesagt, was machst du denn mit Statistik? Ja? Ich sagte, ja, da kann man in die Versicherung gehen oder zum Rückversicherer oder in Banken und dann kann man so Modelle rechnen. Das war halt so der Klassiker, bevor die Machine Learning und AI-Themen so kamen. Ja. Aber ich wusste, das kann ich gut und da habe ich Lust drauf und deswegen habe ich mich in die Richtung weiterentwickelt. Und sowas würde ich halt auch jedem empfehlen. Also schaut, was ihr gut könnt, schaut, worauf ihr Lust habt und da kann man in jedem Bereich eine Karriere machen.
Ja, ja, sehr cool. Vor allem, wenn ihr jetzt Tech interessiert seid, ist zum Beispiel auch unsere Messe sowohl jetzt kommend in München am 24.10. als auch dann nochmal im November in Frankfurt, falls, je nachdem, wo ihr jetzt seid und den Podcast hört, könnt ihr auch da vorbeikommen und euch mal über verschiedene Tech-Themen informieren, verschiedene Arbeitgeber kennenlernen. E.ON jetzt, glaube ich, dieses Jahr leider nicht in München dabei, aber ihr habt auf jeden Fall heute hier die Gelegenheit bekommen, euch über E.ON zu informieren und habt auch Möglichkeiten in den Shownotes, euch dort zu bewerben. Also, ihr habt es gehört, macht das, worauf ihr Lust habt. Und dann findet sich der Weg schon irgendwie.
Absolut, absolut. Vielen Dank.
Dankeschön, dass du hier warst.
Danke.
Und für die Zuhörerinnen da draußen nochmal, liked und bewertet gerne diese Folge. Schreibt uns irgendein Feedback, wenn ihr was habt oder noch irgendwen gerne hören möchtet. Schreibt uns eine Mail oder über unsere Social Media Accounts at itcs-conference. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
ITCS, Pizza Time Podcast.